Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen, mit dir sprechen zu dürfen, Birgit Weihe. Du bist, ja, wie nennst du dich? Cartoonistin, Comiczeichnerin, Künstlerin?
Eigentlich Comiczeichnerin, aber ich bin ja auch Comicautorin. Also dadurch, dass ich ja die Texte auch selber schreibe. Ja, aber irgendwie nenne ich mich immer Comiczeichnerin.
Wir reden jetzt über dein Buch Root Girl. Das ist auch schon, wir haben es gerade festgestellt, über ein Jahr her, dass es veröffentlicht wurde. Bist du eigentlich schon an was Neuem dran? Wahrscheinlich, ne?
Ja, das geht immer schon Hand in Hand. Also ich bin jetzt schon an was Neuem dran, wo ich quasi noch das letzte Drittel fertig zeichnen muss und dann habe ich auch schon wieder ein neues Projekt in der Pipeline. Genau, jetzt im Moment arbeite ich an einer Graphic Novel über die Militärdiktatur in Argentinien und zwei Frauenschicksale, die damit verknüpft sind. Und auch letztendlich geht es auch um die Verknüpfung der deutschen Geschichte mit Argentinien, weil ja sehr viele jüdische Immigrantinnen noch vor dem Krieg dahin ausgewandert sind und nach dem Krieg war das ja eben die bekannte Rattenlinie, wo die Nazi-Verbrecher sich dahin abgesetzt haben und eben aber auch dann um diese neuen Verstrickungen der BRD dann mit der, also ökonomischer Natur, mit der Militärdiktatur in den 70ern.
Okay, klingt sehr spannend. Das heißt, du bist jetzt mit einer Gehirnhälfte oder mit einer Herzhälfte da schon voll drin. Ich hoffe trotzdem, dass es möglich ist, noch leidenschaftlich über Root Girl zu sprechen, weil du kommst ja auch damit nach Freiburg am 27. Juni, ist ein Donnerstag. Da gibt es eine, ja, Lesung nennt man das auch, ne? Aber es ist mehr so eine Performance, würde ich sagen.
Ja, genau. Das Tolle ist, dass es eben immer Bilder gibt und wir dazu lesen und das dadurch wirklich was performen. Also es ist wirklich wie eine Performance eigentlich. Und das ist oft, gerade wenn ich es in Literaturhäusern mache, für das Publikum neu, dass eben auch Bilder dazu kommen. Aber in der Regel wird es sehr gut angenommen, weil es eben nochmal was anderes ist, das zu sehen und zu hören.
Sind halt mehr Sinne, auch die angesprochen werden. Ich glaube, das ist ein großer Reiz.
Und es ist komisch für viele nicht vorstellbar, dass man eben einen Comic auch vorlesen kann und die Bilder dazu haben. Und neulich meinten so ältere Damen, die das noch nie gesehen hatten, meinten, ach, das sei so schön. Sie hätten gar kein Interesse, Comics selber anzugucken. Aber jetzt, wo sie das so gesehen hätten, hätten sie das eigentlich gerne öfter, dass man das so vorgelesen bekommt und vorgeführt.
Das heißt, auch das alteingesessene Publikum der Literaturhäuser darf weiterhin kommen, muss sich nicht ausgeschlossen fühlen. Sehr schön. Genau, mit Root Girl kommst du nach Freiburg. Das ist im Avant Verlag 2022 erschienen. Vielleicht kannst du in ein, zwei Sätzen kurz mal die Story des Buches skizzieren.
Es geht um Priscilla Lane, ihre Lebensgeschichte, die letztendlich zwischen allen Stühlen immer sich befindet, weil sie ist in den USA in Chicago geboren, aber hat karibische Wurzeln und passt irgendwie in kein Raster. Also der afroamerikanischen Community, in der Grundschule, da ist sie zu fremd, weil sie eben anders spricht, vom Slang her karibisch und anders ist, andere Musik hört. Den weißen Kindern ist sie zu. Ja, ist sie zu arm, da kann sie nicht mithalten, was die Freizeitaktivitäten betrifft. Und so zieht sich das durch. Also auch an der Uni passt sie nie dazu und irgendwann entscheidet sie sich eben noch als Teenie Skin zu werden, weil das sozusagen ihr selbstgewähltes Außenseitertum zeigt. Und genau, das ist eben ihre Geschichte, wie sie versucht, ihren Weg zu gehen, ohne sich fest von außen festlegen zu lassen. Und als ich sie kennengelernt habe, bin ich selber gerade konfrontiert gewesen mit dem Vorwurf der Kultur, dass ich kulturelle Aneignung in meinen Büchern betreibe, weil ich selber eben in Ostafrika aufgewachsen bin und viele meiner Themen damit zusammenhängen, aber eben als weiße Person auch Geschichten aus der schwarzen Community erzählt habe. Und deswegen, als ich Priscilla getroffen habe und sie mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, über ihre Geschichte ein Buch zu machen, war das für mich auch eine Herausforderung, wie ich mit diesem Vorwurf umgehe und ob ich damit auch konstruktiv arbeiten kann. Und so ist dann die Idee von mir entstanden, dass ihre Geschichte zeichne, aber ihr nach jedem Kapitel vorlege und sie kommentieren lasse, was ich da gemacht habe, um auch selber zu verstehen, aus welcher Perspektive zeichne ich eigentlich und welchen Klischees und Stereotypen sitze ich selber auch auf. Und das war noch viel spannender tatsächlich, als ich mir das in der Theorie vorgestellt habe. Also sie hat auch gesagt, sie will nicht ständig gefragt werden, weil das soll mein Buch bleiben. Also ich soll wirklich die Entscheidungen treffen und sie kommentiert dann einfach immer nach jedem Kapitel. Und das war sehr schön. Also das, ich habe wahnsinnig viel gelernt und gleichzeitig wusste ich aber auch nicht, was für ein Buch das wird, was für meinen Verleger, glaube ich, schwer auszuhalten wird, war, weil ich konnte nicht sagen, wie viele Seiten das hat und wie lange das dauern wird und so.
Also es ist ja wie so eine Art Metaebene oder Korrektiv. Hat dich das eher befreit in den eigentlichen Kapiteln oder hattest du immer so ein bisschen, naja, fast schon eine Schere im Kopf oder dachtest, oh je, hoffentlich segnet sie das ab oder was wird sie dazu sagen?
Es hat mich eigentlich eher befreit, weil ich so das Gefühl hatte, so ich mache das jetzt, also wir haben ja sehr viele Interviews vorher immer geführt, das war ja die Grundlage dessen, was ich dann gezeichnet habe, aber ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt grob daneben liege, dann, dann wird sie es mir schon sagen und so war es auch. Ich habe zum Beispiel entschieden ganz am Anfang, dass ich die Hautfarben nicht zeichne, weil ich dachte, naja, wir sind ja alle gleich und das, da muss ja jetzt gar nicht so der Fokus drauf sein. Und das war eins der ersten Sachen, die sie dann meinte, das ist alles okay soweit, aber ich möchte, dass du die Hautfarbe zeichnest, weil du als weiße Person kannst bestimmen, dass das nicht wichtig ist, weil für dich ist es ja auch nicht wichtig, aber für mich ist es immer wichtig, weil in dem Moment, wo ich einen Raum betreffe, werde ich sofort primär über meine Hautfarbe definiert. Und das waren, das, also jetzt das nur mal so als Beispiel, das war für mich einfach super, weil dann konnte ich, von dem Moment an haben halt alle Personen Hautfarben dann in dem Buch gehabt. Und genau, mit diesem Wandel, wie sich das Buch auch verwandelt hat, das bleibt halt sichtbar im wahrsten Sinne des Wortes dann für auch für die LeserInnen. Und das fand ich irgendwie einen schönen Prozess für mich auch selbst.
Du hast ja im Vorfeld auch wahnsinnig viel recherchiert, oder? Also ja, kannst du mal Beispiele nennen, zu welchen Themen du dich da nochmal sehr eingearbeitet hast?
Also ich habe wahnsinnig viel Literatur, afroamerikanische Literatur gelesen, überhaupt um so ein Setting nochmal zu bekommen, auch für die, genau, für Themen, für Communities, für was es überhaupt für Stimmen gibt. Das war eigentlich so, das hat wirklich mindestens auch 2-3 Jahre ist das parallel nebenher gelaufen, dass ich dazu sehr viel gelesen habe. Und naja, dann habe ich auch ein bisschen geguckt, was gibt es eben für Diskurse zur kulturellen Aneignung und wie positioniere ich mich da. Und das war für mich auch eine sehr befreiende Geschichte eigentlich, weil ich dachte, am Anfang hatte ich das Gefühl so, kriege ich jetzt einen Maulkorb und so. Und ich finde das aber ganz im Gegenteil. Ich finde das eigentlich eine sehr produktive Diskussion, die auch überfällig war und wo ich auch festgestellt habe, okay, ich habe Fehler gemacht, auch in Darstellungen oder in, ja, hauptsächlich in der Art, wie ich Hautfarbe dargestellt habe oder eben nicht dargestellt habe. Das würde ich jetzt anders machen und ich kann es aber einfach annehmen als Prozess und auch als, dass Dinge sich verändern und dass es auch gut ist, für mich selber mich zu verändern und mich auf Diskurse einzulassen und dass es mich nicht, ich empfinde es nicht mehr, was ich zu Beginn ganz stark eben empfunden habe, als Einschränkung oder als eben dieses typische Maulkorb, dann dürfen wir ja gar nichts mehr sagen, sondern eher achtsamer zu sein und zuzuhören, vor allen Dingen einfach auch mal zuzuhören.
Ja, das ist ja ganz oft so, dass die Menschen, die mit diesem Vorwurf konfrontiert sind, erstmal in so eine Abwehrhaltung gehen oder auch beleidigt, also so bockig werden, stur. War ja bei dir auch ein bisschen so, das stellst du ja auch da in dem Buch. Aber ich finde es jetzt interessant, wie du erzählst, dass es eigentlich ja auch hilfreich sein sollte. Oder es ist ja nicht böse gemeint, dieser Vorwurf. Naja, manchmal schon, aber eigentlich sollte man den ja auch produktiv umwandeln und drüber reflektieren und was draus machen. Weil nur so können sich Verhältnisse auch ändern. Also du hast es gerade ganz gut beschrieben.
Genau, also das würde ich mir tatsächlich gerade in den Zeiten wie diesen auch sehr wünschen. Also viel mehr noch wünschen, dass wir wieder es schaffen, zuzuhören und auch auszuhalten, wenn wir nicht alle die gleiche Meinung haben. Aber genau, das bisschen wieder aufeinander zuzugehen. Es ist gleichzeitig auch ganz schwierig, weil die Fronten ja auch immer extremer werden. Also ich möchte auch nicht wirklich jedem zuhören müssen und verstehen müssen. Das meine ich damit nicht. Aber immer in so eine reflexhaftes Nein zu gehen bei allem oder eben dieses Beleidigtsein, was ich ganz stark auch am Anfang hatte. Ich bin doch die Gute. Ich zeige doch hier Ungerechtigkeiten auf. Was habt ihr denn jetzt? Und so. Man kann ja gut sein und trotzdem Fehler machen. Und das ist auch okay. Also ich finde, das auch mal auszuhalten, zu sagen, oh Mist, da habe ich was falsch verstanden oder da muss ich nochmal drüber nachdenken, ist ja vielleicht auch okay.
Es gibt ja auch den schönen Satz, das Gegenteil von gut ist gut gemeint oder halt auch diese Abwandlung von Adorno, es gibt nichts Richtiges im Falschen sozusagen. Also die Gute im Falschen sein funktioniert dann auch nicht. Was ich ganz spannend fand, dieses eine Beispiel eines Vorwurfs der kulturellen Aneignung kam von einem weißen Mann. Inhaltlich hast du da angeblich die Künstlerin, die du zitiert hast, dann aber nicht genannt, was aber eigentlich im Zeichnen oder in der Kunst ja auch üblich ist, ist ja keine Doktorarbeit. Was ich ganz spannend finde, ja, das hat fast so eine gewisse Ironie, wenn ein weißer Mann dir das vorwirft. Und also Stichwort Identitätspolitik, wer darf was, ne? Also darf denn der weiße Mann überhaupt irgendwas, fragte ich mich dann, wenn ich das konsequent auslege, diese Idee.
Ja, das war auch was, woran ich mich am Anfang so ein bisschen aufgehängt habe, dass ich dachte so, wer ist er denn, der mir jetzt vorschreibt, was ich sagen darf und was nicht. Andererseits, mein Gott, das ist sein Forschungsgegenstand und ich glaube, er macht eine gute Arbeit und er hat das halt für sich so angemerkt. Das, was er mir in dem Fall vorgeworfen hat oder angemerkt hat, finde ich tatsächlich nicht relevant. Also genau das, was du auch meintest. Ich zitiere halt in diesem Buch mal Germanes, wo es um mosambikanische VertragsarbeiterInnen geht, die in der DDR gearbeitet haben und eben um ihren Lohn geprellt wurden teilweise. Da habe ich viel zitiert, sowohl DDR-Artefakte und KünstlerInnen wie auch das Gleiche eben in Mosambik, um so ein bisschen dieses Dokumentarische auch hervorzuheben und auch hervorzuheben, dass es einfach, dass meine Quellen nicht verlässlich sind, weil das, was sie erzählen, sehr lange her ist. Und aus der Erinnerung zu erzählen, ist nie verlässlich, weil Erinnerung immer wieder überschrieben wird und ganz stark vom Kontext abhängt. Deswegen war es mir wichtig, sowas wie Verpackung, wie Propagandaplakate, was weiß ich, zu zitieren als visuelle Zitate. Und da eben hat er mir vorgeworfen, ich hätte KünstlerInnen zitiert aus dem südafrikanischen, also nicht nur Mosambik, südafrikanischen Raum, ohne sie zu nennen. Aber das habe ich in der DDR genauso gemacht. Ich habe halt das, was ich gefunden habe, einfach abgezeichnet. Und genau, das fand ich, kann man, ja, also ich habe noch nie in meinen Comics meine Bildzitate belegt, aber deswegen finde ich, kann er es trotzdem anmerken.
Ja, ich würde den Themenkomplex kulturelle Aneignung vielleicht mit einer letzten Frage abschließen, bevor wir wieder zum Buch zurückkommen wollen. Hast du sowas wie ein Ideal oder ist das überhaupt zu formulieren? Also zum Beispiel, alle dürfen alles, aber eben respektvoll ohne Diskriminierung? Oder sagst du, nee, das funktioniert so nicht, weil solange es gruppenbezogene Feindlichkeiten gibt, geht das nicht mit alle dürfen alles?
Naja, ich würde mir schon wünschen, alle dürfen alles, weil wir sonst wird es sehr schwierig, so eine Grenzziehung zu machen. Wichtig ist aber auch immer wieder zuzuhören und auch zu sehen, dass es vielleicht manchmal nicht funktioniert und dass es dann, dass es dann auch okay ist, ein bestimmtes Thema vielleicht anderen zu überlassen oder ganz eng in Austausch zu gehen oder. Also ich tue mich schwer, das festzulegen auf ein so muss es sein, sondern eben mein Ideal wäre wirklich, alle dürfen alles, aber mit großer Achtsamkeit und viel Respekt. Und genau, das wird sich zeigen, ob das funktioniert oder nicht.
Was hat denn Priscilla zu diesem Thema gesagt? Habt ihr darüber gesprochen?
Ja klar, sie ist da viel entspannter nochmal und sie ist der Meinung, dass in der Kunst eben vieles gehen sollte und es eben mit jetzt festen Einschränkungen, der oder die darf das und das nicht gemacht ist. Aber sie meinte grundsätzlich, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, zuhören. Also dieses etwas mehr einen Schritt zurückzutreten und auch anderen einfach mal die Bühne zu überlassen, ohne dann gleich zu sagen, du darfst das und das nicht mehr. Aber von ihr kam immer wieder, hör doch einfach mal erst mal zu. Und das war wirklich was, was ich wirklich von ihr gelernt habe, dass ich eher vorher reflexhaft auch immer abgewehrt habe oder mich gerechtfertigt habe. Und genau, das fand ich sehr angenehm das ist auch da habe ich das als Entspannung gefunden, dass ich einfach denke, ja, warum kann ich, ich kann doch einfach mal einen Schritt zurücktreten und zuhören und nachdenken. Und dann kann ich vielleicht auch was ändern.
An welchen Stellen in dem Prozess oder überhaupt mit der Person Priscilla / Crystal konntest du dich denn wirklich identifizieren und wo war für dich völlig klar, okay, das sind jetzt extreme Unterschiede zwischen uns und weshalb du auch dann besonders gut zuhören musstest?
Ich konnte mich bei den Fremdheitserfahrungen auch immer mal wieder wiederfinden oder andocken, weil ich das selber als Kind auch hatte. Ich bin mit 4 Jahren in einen Kindergarten in Uganda gesteckt worden, ohne Englisch zu können und war das einzige weiße Kind. Und ich habe wahnsinnig oft Schulen gewechselt. Ich war immer wieder in Ländern, wo ich die Sprache nicht konnte als Kind oder mich dann an neue Codes gewöhnen musste. Und ich habe auch mit 19, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, das war ja alles noch vor Globalisierung und Internet und Kram, lange gebraucht, um die Codes hier zu verstehen, weil ich einfach auch gar nichts verstanden habe und nichts kannte vom popkulturellen Kontext und so. Also da habe ich mich schon auch immer wieder gefunden. Und dadurch, dass wir beide Germanistik studiert haben, war das auch was, wo wir gut anknüpfen konnten. Also dass darüber kam ja auch zum Beispiel, dass sie mir erzählt hat, dass Brecht für sie wichtig war und Kafka, dass die beiden Autoren war, weswegen sie sich dann schließlich entschieden hat, Germanistik zu studieren, dass mir Brecht auch sehr wichtig war eine Zeit lang. Und darüber kam zum Beispiel auch, dass ich die Idee hatte, ach Mensch, dann lass uns doch mit so einer brechtschen Verfremdungstechnik auch arbeiten, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, das ist hier kein Wohlfühl-Eintauchbuch und wir tun so als ob, sondern dass da eben auch immer wieder Priscilla auftaucht und auch ich und Fragen gestellt werden und Sachen korrigiert werden und Behauptungen hinterfragt werden und so. Und also auf der Ebene, auf dieser intellektuellen Ebene und dieser Fremdheits-Nicht-Zugehörigkeitserfahrung, da habe ich mich ihr immer sehr nah gefühlt. Da konnten wir uns auch sehr gut austauschen und haben auch sehr viel gelacht. Und bei dieser ganzen Skinhead-Geschichte war ich raus. Also ich gehörte auch zu denen, die dachten, Skinheads sind per se immer Faschos mehr oder weniger und eigentlich weiß. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt und da musste ich auch viel nachfragen. Und viele Sachen auch natürlich, was den karibischen Kontext, da war ich, das war mir auch alles fremd und auch was so das Unisystem in der USA und solche Sachen, da musste ich viel fragen und viel nachgucken immer, wann kommt eigentlich was und wie funktioniert das, wieso hat sie da im Interview Folgendes gesagt, aha, das kostet auch wieder Geld, deswegen, also so, das waren so Sachen, wo ich, also von USA hatte ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Ahnung, da musste ich viel fragen.
Genau, Skinhead, das war ihre Szene, ihre Bewegung. Für mich schien es so, als sei das wirklich auch so eine ideale Identität, obgleich die sehr enge und strenge Codes hat. Inwiefern hat diese Identität für Crystal so gut funktioniert?
Sie hat gut funktioniert, weil sie damit das, was ihr sowieso ständig gespiegelt wurde, dass sie nicht dazugehört, hatte sozusagen ein sichtbares Kleid. Also durch die Frisur, durch die Klamotten, war klar, sie gehört nicht dazu, sondern sie, also zur Mehrheitsgesellschaft, sondern sie ist Skinhead, sie hat sich in einer bestimmten Gruppe angeschlossen. Das hat ihr natürlich dann auch Kraft und Zugehörigkeit gegeben und gleichzeitig war ihr eben wichtig, weil sie so sehr stark auch drunter gelitten hat, dass sie aus sehr, sehr armen Verhältnissen kam, dass da mal stolz, dass die Skins stolz waren oder sind auf diese Herkunft der Arbeiterbewegung und das war für sie schon auch sehr wichtig, also dieses mal stolz sein zu können auf die Herkunft und dass die Herkunft auch in dem Fall gerade Karibik ja bei den Skins wichtig ist, weil sie sich auf die Musik auch wieder beziehen und insofern war das für Crystal, so wie sie jetzt dann eben im Buch heißt, Priscilla, sehr wichtig, diese Zugehörigkeit und ist es, glaube ich, bis heute auf eine Art auch noch.
Aber sie hat sich ja dennoch im Laufe ihrer Biografie ein bisschen davon entfernt, oder? Also sie hat quasi eine Bildungs- oder eine akademische Karriere hingelegt, was ja doch etwas ein anderer Weg ist als der klassische Skinhead-Weg.
Genau, sie hat Sie ist inzwischen Professorin für Germanistik in North Carolina. Und das hat zwangsläufig eben dieser akademische Weg dann auch zur Entfremdung geführt, weil sie eben oft keine Zeit hatte, weil sie dann oft gelernt hat, in der Bibliothek war und nicht mit ist auf irgendwelche Partys oder sonst was, wo sie dann letztendlich trotzdem auch wieder diese Erfahrung gemacht hat, nicht dazu zu gehören, also nicht Teil davon zu sein, weil sie dann eben plötzlich als die, naja, du bist ja, denkst ja jetzt, du bist was Besseres, weil du den Uni-Abschluss hast und weil du jetzt hier und dies und das. Und genau, aber so von der Musik her und allem fühlt sie sich da schon noch sehr zu Hause, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber es ist auch noch schon Teil ihrer Identität oder ihres Bezugsrahmens.
Ja, Musik spielt eine sehr große Rolle auch in dem Buch oder Popkultur allgemein. Du hast die Kapitel eingeleitet oder als Cover hast du dann tatsächlich auch Plattencover genutzt. Wie ist da die Auswahl zustande gekommen?
Das war sehr lustig, weil nach einem der ersten Interview-Sessions, da war Priscilla, hatte dann Forschungssemester in Berlin bei der American Academy, und da habe ich sie zwei oder dreimal besucht und war immer den ganzen Tag da und haben wir den ganzen Tag Interviews geführt und ich habe mitgeschrieben. Und auf dem Rückweg nach Hamburg, beim ersten Ganztagesinterview, habe ich dann geschrieben, Mensch, du hast, also Musik war so wichtig, kannst du mir mal, dass ich so einen roten Faden habe, einfach für so bestimmte Zeiten deiner Kindheit, Jugend, Erwachsenenalters irgendwie so ein paar Titel schicken, dass ich mir die mal anhören kann, dass ich so einen Überblick kriege, weil das war wirklich in allen Interviews permanent Thema, diese Musik und jene Musik und so. Und ich war noch nicht zurück in Hamburg, also saß immer noch im Zug, da hatte ich schon für jedes Lebensjahr von ihr, hat sie mir eine LP oder einen Titel genannt, was ich sehr lustig fand. Und das war dann so meine Idee, als ich die da alle hatte, dachte ich, okay, dann sind es doch einfach für jeden Abschnitt ihres Lebens die Cover. Und deswegen sind manchmal kommen mehrere Cover dazu, weil ich ja nicht jedes Jahr ihres Lebens dokumentiere. Genau, die hat sie rausgesucht und dann war das eben meine Idee zu sagen, gut, dann sind das so ein bisschen auch die Trennlinien oder leiten immer wieder ein neues Lebensalter oder einen neuen Abschnitt ein.
Das heißt, das ist schon chronologisch, ne, die Cover?
Genau. Ja.
Ja, die Kernthemen des Buches sind die berühmten Schlagworte Race, Class, Gender. Über Class haben wir jetzt ein bisschen gesprochen, also Herkunft und ökonomische Verhältnisse, auch Aufstieg. Beim Thema Aufstieg und Klassenzugehörigkeit, es gibt ja auch dieses Phänomen des Hochstapler-Syndroms, das zitierst du auch. Und das ist ja spannenderweise vor allem bei jenen besonders stark ausgeprägt, die eigentlich, von denen eigentlich diese Leistung nicht erwartet wird. Also von eben Minderheiten, von Frauen auch ganz oft, dass die selber sich vermeintlich dabei ertappen. Sie könnten doch Hochstaplerin sein. War das bei Priscilla auch so? Also hat sie das wirklich so empfunden?
Das hat sie ganz stark so empfunden und meinte sie, dass sie da bis heute noch nicht ganz frei von ist, dass sie immer das Gefühl hat, sie muss das beweisen, dass sie das wirklich kann und dass sie das wirklich darf und so weiter. Und ich glaube, dass das bei ihr natürlich extra stark ist, weil sie so an so vielen Punkten diese Nicht-Dazugehörigkeitserfahrung gemacht hat. Und auch jetzt wieder, das war zum Beispiel auch was ich gelernt habe von ihr, dass es eben auch in der afroamerikanischen Community in den USA Unterschiede gibt, dass es eben die ADOs gibt, die Descendants, Proud Descendants of Slaves in den USA, die eine eigene Erzählung auch haben und sagen, wir haben diese Sklavereierfahrung, das ist ein Trauma, ein transgenerationelles Trauma, das wir mit uns rumtragen, das können andere gar nicht verstehen oder die sind nicht Teil davon. Und so ist jetzt auch, wenn Priscilla in North Carolina ist sie quasi in einem ehemaligen Sklavereistaat und kommt aber nicht aus dieser Community, gehört aber natürlich auch sichtbar nicht zu der weißen Community, ist aber Professorin für Germanistik und ich glaube, das sind noch slawische Sprachen oder so, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, ist so ein längerer Titel. Da gehört sie eben überall nicht dazu. Und insofern verstärkt sich natürlich dieses Hochstapler-Gefühl noch noch viel mehr, habe ich den Eindruck. Aber genau, also das ist schon was, womit sie sich herumschlagen muss, mit diesem eigenen Gefühl. Und gleichzeitig ist sie, wie ich festgestellt habe, unglaublich bekannt in den USA, weil sie wahnsinnig viel publiziert, sehr jung diese Stelle bekommen hat. Also in Germanistikkreisen ist sie total bekannt und ist in tausend verschiedenen Sachen drin, wo sie mit in irgendwelchen Boards und dies und das. Und also es war mir gar nicht so klar, als ich das Buch angefangen habe, was sie für eine Größe auch da in diesem Bereich ist.
Der Themenkomplex Gender wird auch ein bisschen angerissen, wobei ich sagen würde, dass das jetzt nicht so ein Schwerpunkt ist in dem Buch, aber wir haben sexualisierte Gewalt kommt drin vor, Missbrauch und dann natürlich auch die Rollenerwartungen, vor allem an karibische Frauen. Inwiefern war das für dich, für euch da ein Thema oder auch eben nicht so sehr?
Das war erstmal tatsächlich nur in diesem Sinn Thema, dass es für sie als Kind was war, an dem sie sich sehr abgearbeitet hat, dass ihre karibische Familie ihr eigentlich permanent gespiegelt hat, dass sie nicht passt. Also weil sie eben sie gesagt hat, dass sie so ein Tomboy war und dass sie da sehr drunter gelitten hat als Kind. Immer dieses Abarbeiten an diesem, das von ihr erwartet wurde, dass sie Kleidchen anhat und dass sie still und sauber und freundlich ist und Mädchensachen macht so. Und ihr da erstmal von zu Hause aus auch vieles verwehrt worden ist, was sie sich erkämpfen musste, eben wie dieses Baseball-Turnschuhe tragen und so weiter. Darüber hinaus aber war das bei unseren Gesprächen kein so ein starkes Thema.
Und dennoch wurde das Tabu des Missbrauchs doch angesprochen, ne? Und angerissen.
Ja, das war auch was ich mehrmals nachgefragt habe, ob ich das wirklich ins Buch reinnehmen soll. Und sie ganz dezidiert gesagt hat, sie will das unbedingt. Also auch wenn es für sie natürlich schwierig ist und ihre Privatsphäre natürlich auch, gerade sie als Professorin und unterrichtende Person, ist das natürlich schwierig, sowas sehr Intimes an so öffentlich zu machen und preiszugeben. Und sie meinte aber, wenn sie als Kind ein Buch gehabt hätte, was ihr dann in die Hand gekommen wäre, eben in der Bibliothek oder so, wo das thematisiert wird, dann hätte das ihr so wahnsinnig viel gebracht, weil sie dann nicht das Gefühl gehabt hätte, dass sie alleine ist mit dieser Erfahrung und dass sie ganz stark will eben, dass das mehr an die Öffentlichkeit kommt, wie häufig sowas passiert und damit eben auch anders damit umgegangen wird, dass es eine größere Sensibilisierung dafür gibt, wie häufig das passiert und wie furchtbar das für die Betroffenen ist. Und deswegen war das sehr früh klar im Prozess dieses Buchmachens, dass dieses Kapitel vorkommen muss. Das war für mich allerdings ein Kapitel, um das ich sehr lange rumgeschlichen bin, vor dem ich Angst hatte, auch wenn ich ja die ganzen Kapitel chronologisch gemacht habe, weil ich nicht wusste, wie ich das darstellen soll, ohne voyeuristisch zu werden. Also ich wollte nichts darstellen zu explizit, aber in der Zeichnung ist es halt auch, muss man eigentlich oft sehr, sehr explizit werden. Und deswegen war ich dann ganz froh, als ich diese Idee hatte, dass das eben wie so ein Fleck ist, der sich so ausbreitet und schon zeigt, wie destruktiv das ist, ohne aber genau zu verbildlichen, was da genau passiert ist.
Wir haben natürlich noch so ein bisschen den wichtigsten Themenkomplex vor uns, aber wir müssen ihn jetzt nicht so ewig aushandeln, nämlich der Themenkomplex des Rassismus natürlich. Und auch ja der Begriff Oreo, es ist ja ein Keks, ne? Ich kenne das auch hier in Deutschland. Wir nennen den Oreo, aber wahrscheinlich heißt es eigentlich Oreo. Und das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, dass das wirklich ein Ausdruck war für Menschen, die eben nicht sehr, also nicht schwarz genug sind sozusagen für die schwarze Community, aber dennoch zu schwarz für die Weißen. Also immer dazwischen und von allen Seiten angegriffen. Und das war ja ein Begriff, mit dem sie sehr konfrontiert war. Wie hat sie das erzählt, wie sie das erlebt hat, diese Beschimpfung ist es ja eigentlich. Und was hat es mit ihr gemacht?
Das Buch sollte ursprünglich auch auf Wunsch von Priscilla Oreo oder Oreo heißen, weil das für sie wirklich diese erste manifeste Erfahrung war als Kindergarten- und Grundschulkind nicht dazu zu gehören. Also dass sie in ihrer eigenen Community sozusagen als fremd empfunden worden ist. Dieses, du bist ja nur außen schwarz, aber innen weiß. Das ist eigentlich das, was dieses Oreo-Tum oder Oreo-Tum bedeutet. Und deswegen wollte sie gerne, dass das Buch so heißt, weil sie natürlich auch auf eine Art diesen Weg gegangen ist. Also sie ist ja Germanistik-Professorin und sie ist sehr, sehr stark in der europäischen weißen Kultur auch verortet mit ihren Arbeiten und womit sie sich beschäftigt. Also nicht nur, aber schon auch. Und deswegen hätte sie diesen Titel gerne gehabt, was aber nicht ging, weil es schon einen Roman von Fran Ross gibt, der so heißt, wo es tatsächlich auch um diese gleiche Situation geht. Da ist sie afroamerikanisch-jüdischer Herkunft, die Protagonistin, und wird eben auch als Oreo beschimpft und erzählt halt von ihrer Kindheit und Jugend in dem Roman. Und deswegen wollte mein Verleger nicht, dass das Buch auch so heißt, weil man sich eben diesen Titel Oreo immer merkt, aber nicht unbedingt den Autorinnennamen. Und die einen, die den Roman wollen, kriegen dann die Graphic Novel und umgekehrt. Deswegen meinte er, nee, sucht euch einen anderen Titel. Und Root Girl ist tatsächlich auch auf Wunsch Priscillas jetzt der Titel dann geworden.
Und auch ein sehr schöner oder guter, wichtiger Satz in dem Buch gegen Ende lautet, wie wir uns schwarz fühlen, hängt von vielen Faktoren ab, Klasse, Religion, Bildung und Sexualität bzw. Geschlecht. Also ich finde, das fasst es auch nochmal richtig gut zusammen. Es ist eben halt auch nicht nur die Hautfarbe, aber dennoch manifestiert es sich oft daran.
Naja, es ist halt das, was sichtbar ist. Das ist immer sichtbar, ob ich den Mund aufmache oder nicht, was ich anhabe oder nicht. Die Hautfarbe ist erstmal sichtbar und ist so das erste Raster, was geöffnet wird. Und alles Weitere eben genau, wird sich dann erst zeigen. Und das war eben auch, das gibt ja auch einen Kommentarteil, wo Priscilla das dann aufdröselt, wo sie sagt, auch in verschiedenen Schichten, wie unterschiedlich das ist, dass eben in der schwarzen Community in den USA oft in der Middle Class Religion wichtig ist und sie eben Atheistin ist, dass da Geld eine wahnsinnig große und Status eine große Rolle spielt und sie sich aber inzwischen eigentlich als marxistischen Punk sieht. Und das heißt, da passt sie dann auch wieder nicht hin, obwohl sie da von der Bildung eigentlich und dann eben von der Hautfarbe her zu Hause wäre. Und genau, wie kompliziert und komplex eigentlich dieses Ganze, die Beheimatung oder die Identität eigentlich ist.
Und es gibt wahrscheinlich nie eine hundertprozentige Passung oder nie eine hundertprozentige Identität, was ja auch gut so ist wahrscheinlich.
Ja, das ist gut, aber natürlich ist es auch schön, wenn man mal nicht so viel erklären muss. Und ich glaube, das wäre schön, wenn wir das auch ertragen würden oder aushalten würden, dass einfach alle unterschiedlich sind und dass es auf so vieles ankommt und dass man mit allen möglichen Menschen Überschneidungen haben kann auf allen möglichen Levels und dass nicht immer alles passgenau sein muss.
Das wäre jetzt fast ein schönes Finale gewesen. Ich muss aber dennoch eine allerletzte Frage stellen. In diversen Interviews hast du ganz oft gesagt, dass du natürlich jetzt, wenn du das Buch nochmal schreiben würdest, vieles anders machen würdest, aber natürlich geht das nicht oder machst du das nicht. Da darf ich fragen, oder also fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, ja, das würde ich jetzt am Beispiel von Root Girl anders machen, diese Szene oder diese Grafik?
Bei Root Girl weiß ich es jetzt noch gar nicht so sehr. Also bei anderen Büchern ist es manifester für mich. Ich glaube, wenn ich jetzt manchmal mir Root Girl angucke, habe ich das Gefühl, bin sehr lange in der Kindheit geblieben von ihr. Also die ist so, nimmt sehr viel Raum ein. Und so diese Erwachsenen, Jugend, Erwachsenen, junge Erwachsenenzeit, da denke ich mir manchmal, das wäre vielleicht doch noch schön gewesen, da noch ein Kapitel weiter zu machen. Andererseits war das auch wiederum eine Entscheidung, Priscilla wollte eigentlich, dass es bis an ihr Jetzt-Leben rangeht und da hatte ich das Gefühl, dass das kommt dann sehr nah an sie ran und auch da wird ihr Privatleben und auch das eben ihrer Söhne, die sie inzwischen hat, wird dann da verhandelt, was sich irgendwie nicht gut fand oder wo ich mich nicht wohlgefühlt habe, dass ich dann wirklich sehr nah an diese echte Person und ihr echtes Jetzt-Leben rankomme. Deswegen wollte ich das nicht. Aber das denke ich jetzt manchmal, vielleicht ein Kapitel noch weiter wäre nicht schlecht gewesen, weil dann auch wieder noch mal neue Themen dazu gekommen wären.
Seid ihr eigentlich noch in Kontakt regelmäßig?
Ja, wir hatten letzten Herbst war ich in den USA und mit ihr in der Boston Book Fair hatten wir zusammen eine Veranstaltung, was ganz toll war und wahnsinnig Spaß gemacht hat. Und sie hat ja auch die englische Version übersetzt, die ist jetzt rausgekommen, aber noch nicht auf dem amerikanischen Markt, nur für den englischen Markt. Und genau, wann immer es geht, sehen wir uns auch kurz und ansonsten sind wir halt so ein bisschen über E-Mail oder so über Kontakt und ich kenne auch ihren Mann und ihre Kinder und so. Es ist eigentlich, ich freue mich immer, sie zu sehen. Und wir haben auch immer sofort wieder Anknüpfungspunkte und können weiterreden. Das ist sehr, sehr nett.
Ja, ich bedanke mich sehr bei dir, Birgit Weihe, dass du dir die Zeit und auch so viel Zeit genommen hast. Und wir sehen uns am 27. Juni in Freiburg im Literaturhaus, wo du das Buch auch vorstellen wirst und drüber sprechen wirst.
Genau, ich freue mich schon sehr.